ist eine merkwürdige Tatsache, dass die Menschen noch nie so einsam gewesen sind wie heute. Je dichter wir aufeinander wohnen, desto einsamer werden wir. Hier sind rund 5000 Menschen versammelt, meistens junge Leute. Aber das ist keine Massenversammlung, sondern es ist Versammlung, na sagen wir, von 4590 einsamen Leuten. Vor kurzem sagt ein Junge zu mir aus meinem Jugendkreis, so ein 17-Jähriger, PB, so nennen Sie mich, Pastor Busch, nicht PB, ich habe keinen Menschen, mit dem ich mich mal richtig aussprechen könnte. Quatsch doch nicht, sage ich. Mensch, du hast doch auf der Arbeitsstelle eine Menge Jungs vom gleichen Alter. Arbeitskollegen, sagt er. Da weiß doch keiner was vom anderen. Ich sage, Mensch, das ist doch dein Vater. Ach, der Olle, sagt er, der hat doch keine Zeit für mich. Der kommt um 5 nach Hause, ist schlechter Laune und dann isst er und dann geht er in seinen Kegelclub oder was weiß ich. Aber deine Mutter, ach, meine Mutter, die hat so viel zu tun, die versteht mich nicht. Ja, aber im Jugendkreis deine Freunde. Nein, sagt der Pastor Busch, ich habe keinen, mit dem ich mich richtig aussprechen könnte. Und da sah ich hinter diesem Jungen die zigtausende von Jungs und Mädels, die den ganzen Tag zwischen Menschen sind und im Grunde mit all ihren drängenden Problemen todeinsam. Wisst ihr, es gibt ein erschütterndes Buch von einem Mann, den ich nicht sehr schätze, Erich Edwin Winger. Da schildert er die Kämpfe zwischen der Weißen und Roten Armee am Anfang der bolschewistischen Revolution. Da kommt eine Szene, die hat mich nicht losgelassen. Die Weiße Armee ist auf der Flucht vor den Roten über das Eis des gefrorenen Baikalsee. Und da stürzt das Pferd eines Offiziers. Er kommt unter das Pferd und bricht das Bein. Jetzt können sie ihn nicht mitnehmen. Sie lassen ihm ein paar Lebensmittel da. Sie lassen ihn ein MG da, ein Maschinengewehr. Und dann ziehen sie ab. Und dann kommt die Szene, wie dieser Mann hinter sein totes Pferd geduckt, wartet auf den letzten Kampf und Tod. Ringsrum nur die entsetzliche Einöde des gefrorenen Baikalsee. Der Schneesturm peitscht und nirgend ein Herz. Und nirgend ein Herz. Und ich glaube, man braucht nicht auf dem gefrorenen Baikalsee zu sein. Man kann mitten im Getümmel von Nürnberg sein, was ja doch eine beachtliche Großstadt ist. Man kann mitten im Getümmel von Nürnberg sein und erfährt doch und nirgend ein Herz. Ehe ich weitermache, darf ich fragen, werde ich überall gut verstanden? Wo nicht? Schön. Und nun seht, diese Einsamkeit, der Psychologe nennt es die Kontaktschwäche des modernen Menschen, diese Einsamkeit, in der ihr alle mehr oder weniger lebt, dieses letzte Alleinsein, verbündet sich nun mit der stärksten Macht, die in unserem Leben ist. Und diese stärkste Macht, die im Leben eines jungen Menschen, auch eines alten Menschen, ist die Sexualität. Wir sind einsam und nirgend ein Herz. Und nun in dieser Einsamkeit, diese unheimliche Macht der Sexualität. Und diese Einsamkeit verbündet sich mit dieser unheimlichen Großmacht. Und nun brechen alle Dämme und man sucht ein Herz und Erlösung aus der Einsamkeit. Und so kommt es in unserer Zeit zu einer schrecklichen Herrschaft der Sexualität. Zu einer schrecklichen Herrschaft der Sexualität. Meine Freunde, ich stehe nicht hier, um Moralpredigten zu halten. Sondern ich möchte es einmal aussprechen, dass hier die größte Not des jungen Großstadtmenschen ist. Dieser unheimliche Bündnis zwischen meiner Sehnsucht nach einem Herzen und der Sexualität. Und dann geht so ein junger Kerl auf den Tanzboden oder geht durchs Kino, ist da irgendein Mädel, die er sich, man sagt, leichtsinnig anlacht. Und im Grunde sucht er das Herz und die Erlösung aus der Einsamkeit. Ich sage, wir stehen heute unter einer grauenvollen Herrschaft der Sexualität. Ich habe vor einigen Jahren eine kleine Sache gelesen. Durch ein kleines Loch in der Hecke kann man einen weiten Platz überschauen. Diese kleine Tatsache war typisch. Da war einer Kinofirma in Hollywood ein KZ-Film angeboten worden. Wisst ihr, einer dieser schrecklichen Filme, in denen Leichenberge sind, von den Filmen, die die Amerikaner aufgenommen haben, von den fürchterlichen Konzentrationslagern, von den Verbrennungsöfen und Leichenbergen. Dann hat die Firma in Hollywood sich bereit erklärt, diesen Film anzukaufen, unter der Bedingung, dass sie noch eine Liebesgeschichte und einige Schlafzimmerszenen einblendet. Sonst interessiert das keinen Menschen. Und so geschah es. Ich habe mich selten etwas so erschüttert. Da ging einfach, da wurde mir deutlich, versteht ihr, dass alle schrecklichen Dinge, die passieren heute, vor 12 Jahren die Aufschließung der Konzentrationslager oder heute die Entdeckung des Weltraums, im Grunde belanglos sind vor der Sexualisierung unserer Zeit. Und in dieser Welt steht ihr alle. In dieser Welt steht ihr. Steht ihr mit der ganzen Not, die das mit sich bringt. Wisst ihr, wenn man so ein Tanzfest sieht oder Jungs und Mädels, die miteinander lachen, dann könnte man meinen, es sei hier alles herrlich und in Gloria. Aber ein alter Jugendpfarrer weiß, dass hinter dieser Fassade eure Not steckt, eure Not. Und von dieser Not muss ich sprechen. Ich muss offen sprechen, ihr versteht. Sonst hat es keinen Sinn. Aber ich hoffe, ihr seid ernsthaft genug, mitzugehen, wenn ich einmal offen von dieser Not spreche. Seht, ich habe vor Jahren ein Erlebnis gehabt, das mir sehr interessant war. Wir haben in Essen Tausende von Jungbergleuten in großen Lagern, entwurzeltes junges Volk. Und wenn ich kann, gehe ich durch diese Bergmannslager. Und da kam ich einmal durch so eine Baracke. Wisst ihr, der Wandschmuck in diesen Zimmern ist entsetzlich. Ist entsetzlich. Aber da komme ich in ein Zimmer, da hat es mir den Atem verschlagen. Da war die ganze Wand von oben bis unten mit Bildern behängt von leicht geschürzten Mädels oder von ganz nackten oder, also einfach von unanständigen, das ist nicht zum Lachen, von unanständigen Bildern. Man braucht ja nur 2 Illustrierte zu kaufen, dann hat man so ungefähr zusammen, nicht? Ich bleibe an der Tür stehen und schaue mir dieses Panorama an. Vier Kerle sitzen drin. Da sagt der eine so frech, das gefällt Ihnen wohl nicht. Na, sage ich, über den Geschmack kann man streiten. Ich würde mir mein Zimmer anders tapezieren. Darauf sagt einer patzig, da ist doch nichts dabei. Da habe ich ihm geantwortet, das habe ich ja auch gar nicht behauptet. Aber lieber Freund, da ist wohl was dabei. Was sollte da dabei sein? Da habe ich gesagt, wisst ihr, was ein Komplex ist? Ein Komplex ist, ja, ich kann es mal so ausdrücken, eine seelische Krankheit, die entsteht, wenn ich mit einer wichtigen Lebensfrage nicht fertig werde. Also ein Komplex ist, wenn eine alte Oma mit der Nachbarin Krach hat wegen der Waschküche. Und jetzt erzählt sie jedem, der es hören will und nicht hören will, von der alten schlechten Nachbarin da und der Waschküche. Das ist ein Komplex, wisst ihr? Dass sie immerzu von der Waschküche redet und denkt, die Weltgeschichte kreiste bloß noch um die Waschküche. Das ist ein Komplex. Da sage ich, versteht ihr, eine Lebensfrage, mit der ich nicht fertig werde, schafft seelische Krankheit. Und dass ihr eure Wände so bepflastert, zeigt mir, dass ihr einen sexuellen Komplex habt, dass ihr mit der sexuellen Frage nicht fertig werdet. Ich würde, sagte ich, meine Not nicht an die Wand hängen, sondern ich würde mit einem guten Freund mal drüber reden. Aber ich würde mal nicht fertig werden, nicht an die Wand kleben. Darauf steht, ohne ein Wort zu sagen, einer von den Vieren auf und fängt an, die Reißnägel rauszuziehen. Ich sag, nichts mehr, ich warte. Da helfen ihm drei anderen. Und schließlich sind die Wände kahl. Und da sage ich so, nun können wir ja unter guten Freunden mal davon reden. Wisst ihr, ich könnte bis morgen früh erzählen von solchen erschütternden Erlebnissen, wo mir deutlich wird, wie das eine Not ist, dies nicht fertig werden. Mit dieser schrecklichen Frage meiner Einsamkeit, nachher kommen Sie da, meiner Einsamkeit und meiner Sexualität. Worin besteht denn eigentlich die Not? Worin besteht denn eigentlich die Not? Besteht nicht die, also, wisst ihr, ich rede zu euch in alter Jugendpfarrer. Aber ich bin ja auch ein Mann, ja? Ich bin ja auch nicht vom Pappdeckel. Und ich war auch ein junger Kerl und die Frage hat mich bedrängt. Und ich möchte euch sagen, sie bedrängt euch, bedrängt einem, glaube ich, bis man 90 wird. Ich möchte nicht theoretisch davon reden. Worin besteht die Not? Besteht sie nicht zuerst einfach darin, dass kein Mensch mehr weiß, was gut und böse ist? Dass kein Mensch mehr weiß, was gut und böse ist. Ist in Ordnung, wenn ein 15-jähriger Junge seine Freundin hat? Ist das gut oder böse? Ist vorehrlicher Geschlechtsverkehr gut oder böse? Selbstverständlich, in Ordnung. Ist nicht in Ordnung, ist in Ordnung. Ist es erlaubt, ist es in Ordnung, dass ein junger Mann den anderen liebt? Homosexualität. Oder dass ein Mädel die andere liebt, die lesbische Liebe. Ehescheidung und Ehebruch und alles das. Was ist erlaubt? Nicht wahr? Alle Filme schreien unablässig. Du musst nur deinem Triebe folgen. Dann ist schon alles in Ordnung. Und unser Gewissen sagt, es ist nie in Ordnung. Und jetzt wissen wir nicht mehr, was ist eigentlich gut und was ist eigentlich böse. Und hier scheint mir die erste große Not zu liegen. Dass jeder moderne Roman die Triebe verherrlicht. Jedes Kinostück. Und wir das Gefühl haben, ja, so geht's doch auch nicht. Ich muss mal davon sprechen, was ist denn recht und was ist nicht recht. Ihr seid junge Leute, ihr habt nur ein einziges Leben. Ihr habt nur ein einziges Leben. Ihr könnt es nicht nochmal leben, wenn ihr es verkehrt lebt. Ihr habt nur eine einzige Jugend. Ist sie versaut, dann ist sie in Ewigkeit versaut. Verzeiht, wenn ich so rede. Ihr habt ja gute Nerven, nicht? Als ich noch ein Schuljunge war und die Lehrer hatten mein Heft so schrecklich mit roter Tinte verschmiert, die Lehrer haben da auch so einen Komplex und schmieren permanent rote Tinte rein. Nicht, dann habe ich auch, wenn das Heft erst halb voll war, das Heft einfach weggetan und mir ein neues gekauft, also schön sauber, von vorne anfangen. Ich kann mein Leben nicht wegwerfen, nochmal neu anfangen. Versteht ihr? Wir haben nur ein Leben. Was ist eigentlich recht? Ihr seid denkende Leute, sonst wärt ihr heute Abend nicht hier. Seht, hier beginnt die große Not. Was ist denn recht und was ist nicht recht? Tante Amalie sagt's anders als das Kino. Nee? Meine Kollegen sagen es anders als deine Mutter. Seht, es interessiert mich immer, welche Schlager werden am meisten gesungen. Das muss ich mal zwischendurch sagen. Das interessiert mich deshalb, wenn so ein Schlager durchhaut, dann denke ich immer, der spricht aus, was die Leute denken. Und darum gehe ich jedes Jahr einmal in Musikalienhandlungen, so in der Karnevalszeit, und sage, jetzt geben Sie mal die Noten und Text von dem Schlager, der am meisten gekauft und auf Platten gespielt wird. Und das war im Rheinland im vorigen Jahr ein Schlager, der war so, hochinteressant. Der war am meisten gesungen in Rheinland, und die verstehen was vom Karneval, nicht? Der ging so los, Johannes kam zum Rheine. Sein Herz war ihm so schwer. Guck, sag ich, sogar ein Schlagerdichter, und die sind nicht so furchtbar mit Intelligenz gesegnet, sonst können sie gar keinen Schlager dichten. Sogar ein Schlagerdichter kapiert. Das ist ein junger Mensch heute, hinter seiner Fassade ein schweres Herz hat. Aber Johannes kam zum Rheine, sein Herz war ihm so schwer, doch nach ein paar Stunden so ungefähr hat er keine Sorgen mehr. Warum? Er fand da ein schönes Kind und küsst und herzt sie und dann war alles gut. Gucke mal, sag ich, Johannes, der Schlagerdichter versteht dich auch. Der sieht deine Einsamkeit, deine Sehnsüchte und versteht die Macht der Sexualität und dann bist du erlöst. Aber jetzt passt auf, wie geht die Sache weiter? Das war erst die erste Hälfte jedes Verses. Die zweite Hälfte hieß dann so, darf das schöne Kind da denn, also das Kölnisch, nicht? Kölnisch, versteht ihr, Nürnberger? Darf das schöne Kind da denn? Und dann ging es also wirklich anderthalb Seiten, das darf das. Und ich stelle mir nur so ein Karnevalssaal vor, sie schunkeln, 1000 Leute. Und singen wie die Verrückten, das darf man. Mensch, das ist ja unheimlich. Wem sagen die das eigentlich? Das kommt mir vor, als müsse man eine gegenteilige Stimme zu Boden singen, nicht? Oder die Füße kriegen. Und da frage ich mich eiskalt, Moment mal, wer bestimmt eigentlich, was man darf? Wer hat das eigentlich zu sagen? Der Schlagerdichter? Oder Tante Amalie? Oder der Pfarrer? Versteht? Da sind wir vor der Not. Das ist die Not. Im Schlager singen sie 100-mal, das darf man, um sein Gewissen niederzusingen. Wer bestimmt, was man darf? Lieben Leute, folgt ihr mir. Ich sehe euch ganz da hinten so schlecht. Ich werde alt und kurzsichtig, trotz Brille. Folgt ihr mir, wir sind am wichtigsten Punkt des Abends. Wer bestimmt, was gut und böse ist auf dem Gebiet des Geschlechtlichen? Pass auf. Wenn es einen lebendigen Gott gibt, dann hat doch sinnvollerweise nur Gott zu sagen, was gut ist und böse ist. Und darum erkläre ich euch, wenn es keinen Gott gibt, dann könnt ihr tun mit eurem Leibe, was ihr wollt. Aber dann musst du drauf sterben, mein Lieber, dass du ohne Gott sein willst. Du darfst dann in Ewigkeit, das sagte ich gestern Abend, die Hölle ist der Ort, wo man Gott für immer los ist. Das ist die Hölle. Man darf ihn los sein. In der Hölle darfst du ihn in Ewigkeit los sein, weißt du? Gott drängt sich dir nicht auf. Wenn aber Gott lebt, und Gott lebt bestimmt, ihr könnt euch darauf verlassen, und wenn ihr mich fragt, wer ich das weiß, dann antworte ich, er hat sich geoffenbart in Jesus. Er ist zu uns gekommen. Wenn Gott lebt und Gott lebt, dann hat er allein zu sagen, was Recht und Unrecht ist, was gut und böse ist. Nicht der Schlagerdichter, nicht das Kino, nicht ein moderner Romancier, sondern Gott hat zu sagen, was gut und böse ist. Meine lieben jungen Freunde, an dieser Stelle steht ihr vor der Entscheidung, ob ihr mit Gott leben wollt oder nicht. Ihr könnt sagen, ich kümmere mich um ihn nicht. Müsst aber die Konsequenzen tragen in Ewigkeit, wisst ihr? Wollt ihr sie übernehmen? Wollt ihr sie übernehmen? Ein bisschen christlich und so, das gibt nicht. Entweder sagt ihr Gott ab und tut, was ihr wollt, das ist Absage an Gott. Oder ihr wisst, dass Gott lebt und ihr wisst es, dann hat er zu sagen, was gut ist und was böse ist. Es passiert mir immer, wenn ich mit jungen Kerls darüber rede, dass sie mir einfach mit einem Grinsen antworten. Das ist ja keine Antwort, nicht? Das ist keine Antwort. Gott hat dir einen Verstand gegeben, damit du denkst, Mensch. Und jetzt folge mir ruhig im Denken. Wir haben also jetzt zu fragen, hat denn Gott über das Geschlechtsleben was gesagt? Hat Gott gesagt, was gut ist und was böse ist? Und darauf antworte ich euch jawohl. Gott hat darüber was gesagt. Und wir werden jetzt in Ruhe anhören, was denn Gott sagt, was gut ist und böse ist. Das ist nicht meine Meinung, sondern eine Meinung, der ich mich als junger Kerl, der aus dem Sündenleben kam, unterwerfen musste. Die Meinung Gottes. Ich möchte euch zunächst sagen, dass Gott unsere Geschlechtlichkeit bejaht. Es ist nicht so, dass was unterhalb von meiner Brust geschieht, das vom Teufel gehört und oberhalb gehört Gott. Es gibt ein Gedicht von Tucholsky. Da oben, da ist Gott und da unten ist der Teufel. Das ist nicht wahr. Gott hat dich als Mädel geschaffen und hat mich als Mann geschaffen. Und sei du mal ein richtiges Mädchen und ich ein richtiger Mann, nicht? Und du ein richtiger junger Mann und ich ein Hampelmann. Das gibt's auch. Nicht? Der lässt sich von anderen treiben. Wisst ihr, der hat keine eigene, der zieht bloß ein anderer immer. Gott hat uns in unserer Geschlechtlichkeit geschaffen. Darum rede ich so offen hier drüber. Es ist Albernheit zu tun, als wenn das alles schlecht wäre, was damit zusammenhängt. Keine Rede. Das ist ein großer Satz am Anfang der Bibel. Gott schuf sie, ein Mann und ein Weib. Ich bin seit 35 Jahren glücklich verheiratet. Und nahm meine Frau noch lieber wie am ersten Tag. Gott schuf sie einen Mann und ein Weib. Versteht ihr? Aber nun fährt Gott fort. Gottes Wille ist ganz eindeutig in diesem Wort ausgesprochen. Ein Mann und ein Weib. Gottes Wille zielt auf die Ehe. Was unsere Zeit aus der Ehe gemacht hat, lieben Leute, dass sie bloß noch Witze drüber machen, das dürft ihr meiner Generation nicht abnehmen. Versteht ihr? Fangt mal noch von vorne an da. Gottes Wille zielt auf die Ehe der Treue und Liebe. Und wenn ich so eine Schar sehe, dann wünschte ich euch wohl, dass ihr alle mal richtig glücklich verheiratet seid. Wisst ihr? Glücklich verheiratet. Gottes Wille zielt auf die Ehe. Aber nun ist ganz eindeutig der Wille Gottes, dass die Geschlechtsgemeinschaft in diese Ehe gehört. Gott schuf sie einen Mann und ein Weib. Und darum kann ich euch ganz klipp und klar sagen, das Spiel mit den Mädchen und der voreheliche Geschlechtsverkehr und die lesbische Liebe und die Homosexualität ist vor Gott Sünde. Wir werden alle vor ihm einmal stehen. Wir werden alle vor ihm einmal stehen. Gottes Wille zielt auf die Ehe. Und darum ist sein Wille, ob das modern ist oder nicht, Gottes Wille ändert sich nicht, eine reine Jugend. Keuschheit, heute lächerlich gemacht, ist der Wille Gottes über eurem Leben. Und euer Herz schreit, das ist ja ganz klar, nach Reinheit. Es ist mir interessant, dass die modernen Ärzte genau dasselbe sagen. Was die Bibel sagt, Gott schuf sie ein Mann und ein Weib. Ihr könnt einen modernen Psychiater fragen, er wird euch sagen, dass ein Mädel so geschaffen ist, dass sie im Grunde nur einmal richtig liebt. Wie eine Blütenknospe nur einmal aufspringen kann, so springt das Herz eines Mädchens nur einmal auf. Und ein Mädel, die mit 3, 4 so eine Motorradfreundschaft hat und den 5. liebt sie und dann 6., 7. und beim 8. bleibt sie hängen und heiratet ihn, die ist, ich brauche jetzt das Wort eines bekannten Arztes und Psychiaters, die ist für die Ehe verdorben, denn sie liebt ja immer den, den sie das erste Mal geliebt hat. Dies sagt der moderne Mediziner ganz unabhängig von Gott. Und es ist eigentümlich, wie hier Gottes Wort bestätigt wird, dass ihr in Not kommen müsst mit der Zügellosigkeit auf diesem Gebiet. Das ist erschütternd, wie Mädels verdorben werden für die Ehe. Im Grunde gar nicht mehr richtig heiraten können, weil sie ja nicht den lieben, den sie schließlich heiraten, sondern der damals. Den liebten sie und kommen von ihm nicht mehr los. Und darum sage ich euch jungen Männern, seid vorsichtig in eurem Spiel mit Mädels. Es geht hier um Menschenleben. Und Gott wird Rechenschaft von euch fordern. Und ich sage euch Mädels, nehmt euer Herz in die Hand. Ihr könnt mit einem dummen Spiel euer ganzes Leben verderben. Und das Glück in Trümmern schlagen, das Gott für euch bereit hatte. Gottes Wille zielt auf eine reine Jugend. Ich habe mal in Hamburg eine Versammlung gehabt. Na, Hamburg ist eine Stadt, wisst ihr. Naja, vielleicht sind Hamburger hier, da will ich nicht beleidigen, nicht? War auch so eine große Jugendversammlung wie hier. Und ich hatte ein anderes Thema und zitierte in den Zusammenhang den Satz der Bibel. Die Unkeuschen wird Gott richten. Das springt von einem Mädel auf mit so Wasserstoff-Superoxid-Frisur und donnert mich an, mitten in meine Rede hinein. Wir verbieten uns ihre Schweinereien. Und dann trappt sie mit ihren Stöckelschuhen raus. Und dann ging's also auf den Rändern los. Oh, rieb ihm richtig, nicht wahr? Und so die leise Revolution. Wie das Freund in der Mitte war, da habe ich gesagt, Moment mal, Fräulein, was gibt's, sagt sie. Da habe ich gesagt, Fräulein, Sie haben vielleicht gedacht, das Evangelium sei so ein bisschen religiöser Weihrauch, unverbindlich. Sie irren. Ich habe Ihnen den Willen des lebendigen Gottes zu verkündigen. Nun können Sie gehen. Unkeuschen wird Gott richten. Das ist ein Wort der Heiligen Schrift. Und das fegt auch kein moderner Zeitgeist weg. Wir stehen vor ihm. Und wenn einer sagt, das glaube ich nicht, dann sage ich, dann warten wir es ab, ob Sie recht haben oder die Bibel. Das kann man ja abwarten, nicht? Das können wir ja abwarten, wer recht hat. Wen so treten im Grunde an dieser Stelle, an dieser entscheidenden Stelle heute zwei Welten sich gegenüber. Die Welt, die Gott abgesagt hat, und die Welt, die ihn ernst nimmt. Es gibt in der Bibel eine ganz alte Geschichte, wo diese beiden Welten uns schon begegnen. Ein junger Kerl ist durch Intrigen aus seinem Elternhaus gerissen und landet auf den Sklavenmärkten Ägyptens. Die Menschen wurden als Sklaven verkauft damals. Ein vornehmer Mann sieht den Jungen, kauft ihn und nimmt ihn in sein Haus. Da waren Sklavenhorden. Ich denke, er musste ganz unten anfangen, Schuhe putzen und Mülleimer leeren und so. Aber bald fällt er seinem Herrn auf. Denn dieser Junge, der war anders. Der tat zwei Dinge nicht. Der hat nicht gelogen und nicht geklaut. Alle Sklaven haben gelogen, haben geklaut. Und der nicht. Und der Herr hat die Achseln gezuckt und sagt, komischer Sklave. Aber er lügt nicht und klaut nicht. Dem kann ich was anvertrauen. Und während der junge Mann heranwächst, vertraut ihm sein Herr immer mehr an. Es heißt schließlich in der Bibel so entzückend, Herr Potiphar vertraut ihm all seine Geschäfte an, außer dass er aß und trank. Das konnte ihm Josef nicht gut abnehmen, nicht wahr? Das muss er noch alleine besorgen. Und nun ist der junge Mann herangewachsen, schöner junger Kerl, sehr gut angezogen, er ist Stellvertreter des Chefs, wenn auch Sklave, Unfreier. Guten Anzug, wisst ihr, nicht so von der Stange, sondern schweren Maßanzug und so. Feiner Kerl. Und da fällt das Auge der jungen Frau Potiphar auf ihn. Eine Frau, sie hat nichts zu tun, sie lebt im Luxus, keine Aufgaben. Netter Sklave. Tändeln wir mit ihm. Josef tut, als sieht er es nicht. Das reizt die Frau. Das reizt sie bis zur Weißglut. Und dann kommt jene erschütternde Szene, wo an heißen Sommertag Josef durch das Zimmer geht und sie plötzlich vor ihm steht und ihn in seinem Gewand fasst. Wenn ein Mädchen die Hemmungen verliert, dann ist gleich sehr doll. Schlafe bei mir, sagt sie. Ich liebe dich. Josef war ein Mann wie du und ich. Eine junge, gepflegte, schöne Frau. Und in Ägypten machen es alle so. Warum sollte er nicht? Und dann sieht er plötzlich zwei Augen auf sich gerichtet. Die Augen des lebendigen Gottes. Und ohne Gott kann ich nicht leben. Das ist kein Leben, das ist ein Vegetieren, aber kein Leben. Und da löst er die Hände von dieser Frau, von seinem Rock und sagt nicht, du bist ein schlechtes Weib und so. Er sagt, ich kann nicht. Du willst nicht, du kannst, ich kann nicht. Ich kann nicht in Gottes Angesicht sündigen. Ich kann ihm nicht absagen. Er ist stärker als meine Triebe. Ich kann nicht. Sie können das selber nachlesen im ersten Buch der Bibel, wie die Frau sich grauenvoll gerecht hat. Und Josef bleibt dabei. Da habt ihr die beiden Welten. Die Welt ohne Gott, wo man verkauft ist unter seine Triebe. Und das ist schrecklich notvoll. Schrecklich notvoll. Ich las einmal, wie eine Fluchbesatzung in der Südsee abgestürzt ist und retten sich im Schlauchboot. Und dann Tag für Tag der Sonnenglut, die Sonnenglut. Und am rasendsten ist der Durst. Und sie sind doch von Wasser umgeben. Und dann tut's einer und trinkt vom Salzwasser. Und nun wird der Durst irrsinnig. Er trinkt und wird immer rasender. Eine Qual ist es. Das ist der Mensch ohne Gott, der Gott abgesagt hat und seinen Trieben lebt. Es sitzen viele hier, die sind in solcher Sünde gebunden. Seid ihr glücklich? Ihr armen jungen Leute, seid ihr glücklich? Ihr tut so. Es ist ein großes Elend im Dreck. Sehen Sie, ich muss Ihnen jetzt was Entscheidendes sagen. Ich bin überzeugt, dass Sie mir im Grunde Ihres Herzens zustimmen. Sie müssten ja nicht ein netter junger Kerl sein, wenn Sie nicht überzeugt wären, der Pastor Busch hat recht. Eine reine Jugend und eine Ehe der Liebe Das ist Sache. Ihr stimmt mir alle zu, aber, und da fängt's an, nicht? Kann man das? Und was ist bisher in meinem Leben gewesen? Ich bin ja viel zu tief drin und so weiter, nicht? Und sehen Sie, darum muss ich jetzt von Jesus reden. Es war, so erzählt die Bibel, einmal ein Mädchen, die spielte mit der Lust. Und dann wurde sie eine Sklavin der Männer. Und da wurde sie einfach in Schmutz getreten. Und schließlich kennt sie jeder diesen Tanzbesen, diese und so weiter, nicht? Jeder kennt sie in der Stadt. Durch die Lust der Männer und ihre eigene Haltlosigkeit in Schmutz getreten. Und in ihrem Herzen schreit's, was ist das für ein gemeines Leben, das ich führe. Die Not ist schreiend, aber nach außen elegant, hübsch, nicht? Und alles in Ordnung. Und dann hört sie eines Tages, Jesus kommt in die Stadt. Jesus war eingeladen bei einem reichen Mann. Das Diner war gerade in vollem Gang, Diener laufen mit Schüsseln im Morgenlande, da sitzt man nicht, die machen sich sehr bequem, da liegt man auf so einer breiten Couch, die um den Tisch herläuft. Wie die Kerle gegessen haben mit Messer und Gabel, weiß ich dann nicht, aber immerhin, es war so. Und während die Gäste also an Tafel und Jesus mittendrin, da fließt die Tür auf, den Diener will sie noch zudrücken, und dieses Mädchen kommt herein. Ziemlich exaltiert. Sie schaut sich um, da ist Jesus. Sie weiß es, er ist der Heiland der Welt. Braucht ihr kein Pfarrer Unterricht zu geben. Ihr Herz sagt es ihr. Da sieht sie ihn. Und da sinkt sie nieder, wo Jesus liegt und will ihm sagen, was mit ihr los ist. Und da schämt sie sich. Es geht ihr in diesem Licht auf, wie schmachvoll schmutzig ihr Leben ist. Und da weint sie einfach die Schande ihres Lebens hin. Sie kann nur weinen. Jesus hört das. Eine Sache, wenn ein Mensch die Schande seines Lebens endlich zu Jesu Füßen hinweint. Die Leute am Tisch rümpfen die Nase. Was ist das für eine Type? Was will die hier? Und Jesus versteht die einsamen Herzen, die von der Einsamkeit verführt, Knecht der Sexualität wurden. Und nun sagt er ein Wort, das größte Wort, das kein Engel und kein Mensch sagen kann, nur Jesus. Dir sind deine Sünden vergeben. Deine Vergangenheit ist ausgetilgt, ausradiert, ausgelöscht. Geh hin im Frieden, du darfst neu anfangen. Wenn ihr 5000 junge Menschen sind, dann sind ihr 5000 junge Menschen in Not und auch mit Schuld. Und darum muss ich Ihnen von Jesus reden. Denn Jesus ist der Einzige, der uns die Chance eines Neuanfangs gibt. Ich stehe hier vor Ihnen als einer, der als junger Kerl in tiefen Schmutz geraten war. Und dann kam Jesus in mein Leben und ich begriff, mit Jesus kann ich doch ein neues Heft anfangen. Ein völlig neues Heft. Und das haben wir wirklich nötig, nicht? Wirklich nötig. Mit Jesus kann ich neu anfangen. Und zwar aus einem doppelten Grunde. Jesus ist der Einzige, der die Vergangenheit auslöschen kann. Die trübste Vergangenheit kann Jesus auslöschen. Das ist eine fantastische Sache. Das Wort in der Bibel, dir sind deine Sünden vergeben. Über der Welt ragt hoch das Kreuz, an das wir schmutzigen Sünder den Sohn Gottes genagelt haben. Da hängt er am Kreuz. Die gewaltigen, starken Hände durchbohrt. Das Blut fließt ihm übers Gesicht. Die Augen brechen. Da bezahlt er für deine schmutzige Sünde. Nimm es an. Ich hatte die letzten Wintervorträge in Zürich. Da war auch so im Kongresshaus so ein Saal voll wie hier, aber war nicht Jugendversammlung. Und da sagte ich das Wort Vergebung der Sünde. Und da sehe ich so am Rand zwei Herren stehen. Und die fangen an zu lächeln und der eine flüstert dem anderen was zu. Ich hörte förmlich, wie er flüstert, naja, typisches Pastorenwort, nicht typisches Pfarrer, das ist so Dogma, Vergebung der Sünden, damit kann ein Mensch von heute nichts anfangen. Da sagte ich, Moment, ich unterbreche die Versammlung eine halbe Minute und stelle Ihnen eine Frage, die soll sich jeder bitte mit Ja und Nein beantworten. Meine Frage lautet, brauchen Sie keine Vergebung der Sünden und wollen Sie für Ihr ganzes Leben und im Sterben und im Gericht Gottes darauf verzichten? Da sehe ich, wie der ein der beiden wirklich bleich wird. Es ging ihm auf, nein, das möchte ich nicht. Sie wollen es auch nicht. Und sehen Sie, darum klopft Jesus heute Abend bei Ihnen an. Es ist jetzt egal, wie viel Schmutz in Ihrem Leben bisher ist. Es kommt jetzt darauf an, ob Sie Jesus heute Abend Ihre Dinge bekennen wollen und erfahren wollen, das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Und Jesus hilft uns, das ist das Zweite, los von trüben Windungen. Vor einiger Zeit steht ein junges, hübsches Mädel vor mir, eine Sekretärin, die in einem Verhältnis mit ihrem Chef lebt. Ich sage, Fräulein, Sie zerstören eine Ehe und zerstören Ihr Leben und zerstören das Leben des Mannes und kommen in die Hölle. Gott wird die Unkeuschen richten. Da laufen die Tränen übers Gesicht und sie sagt, das war erschütternd. Ich liebe ihn doch. Ich kann doch nicht anders. Wie viel sitzen hier, die sagen, ich möchte, ich könnte neu anfangen. Aber die Bindungen der Sexualität sind zu stark. Ich möchte Ihnen die atemberaubende Botschaft verkündigen. Jesus befreit. Ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht erfahren hätte. Lassen Sie mich auf einem anderen Gebiet deutlich machen. Mir erzählte ein Stadtmissionar der Berliner Stadtmission, dass er einen Trinker betreute. Und dieser Trinker, der fiel immer wieder zurück. Und eines Tages hört der Stadtmissionar, dieser Trinker hat wieder gesoffen. Und da geht er hin und findet ihn ganz verschwiemelt zum Nachmittags um fünf in der Wohnküche beim Kaffee trinken und neben ihm sitzt sein fünfjähriger kleiner Sohn. Da sagt der Stadtmissionar, ist wieder schief gegangen. Da springt der Mann auf, er sagt kein Wort. Er geht in die Kammer nebenan und holt ein Wäscheseil und fängt an, schweigend und verbissen den kleinen Sohn festzubinden auf dem Stuhl. Und dann verknotet er's. Und dann brüllt er den fünfjährigen Jungen an, steh auf! Der Kleine fängt an zu weinen, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht! Und da wendet sich der Mann zu dem Stadtmissionar und sagt, sehen Sie, so bin ich gebunden, ich kann doch nicht. Da greift der Stadtmissionar lachend in seine Tasche, holt ein Taschenmesser raus und unbekümmert, dass ein neues Wäscheseil war, schneidet erst durch, ritsch, ratsch, sagt, Junge, steh mal auf. Da springt der Junge auf. Bitte, sagt der Stadtmissionar. Ja, wenn einer die Stricke durchschneidet. Lieber Mann, sagt der Stadtmissionar, wenn Gott seinen Sohn zum Heiland schickt, dann ist das kein Kinderspiel. Dann schneidet dieser Jesus Stricke Satans durch. Es ist kein Kinderspiel, Christ zu werden. Das ist nicht eine intellektuelle Sache, über die man ein bisschen redet, sondern ist die unbeschreibliche Erfahrung. Jesus vergibt Sünde und Jesus macht frei. Jesus bringt Leben in Ordnung. Und ich verkündige Ihnen, weiß Gott nicht Moral, sondern ich sage Ihnen, kommen Sie aus der Not Ihrer Einsamkeit und Sexualität heraus zu Jesus, der lebt. Der lebt. Es sind, ich muss jetzt noch was sagen, verzeihen Sie, wenn ich ein bisschen länger rede, ich kann nicht so ruhig, weil schnell fertig werden heute Abend, aber Sie sollen nicht einschlafen, schläft schon einer zufällig, dann soll er sich melden. Sehen Sie mal, es ist interessant, dass im Neuen Testament, in dieser Bibel, das ist ja, die ist ja griechisch geschrieben, im Griechischen zwei verschiedene Worte sind, wo wir das eine Wort Liebe haben. Das eine heißt Eros, das andere heißt Agape. Das heißt, Eros ist die erotische Liebe. Und da gibt es noch ein anderes Wort. Da heißt, die Liebe ist die Frucht des Heiligen Geistes. Unser Recht auf Liebe, sagt das Neue Testament. Jawohl, du hast ein Recht auf Agape. Du darfst. Jetzt ist nicht von erotischer Liebe die Rede. Lieben. Zum Beispiel deine Feinde. Zum Beispiel den Einsamen, der neben dir ist. Ist in euren Häusern auch Krach? Fangt immer mit Liebe an. Das ist unser Recht auf Liebe. Jetzt rede ich nicht von Eros, sondern ich rede von dem, dass die Welt an ihrem Hass zugrunde geht. Hass zwischen Völkern, Hass zwischen Familien, Hass in den Familien. Hass, überall Krach, überall Krach. Überall Ost-West-Konflikt, nicht? Überall Krach. Und da kommt Jesus in die Welt und sagt, ich fange was ganz Neues an. Du brauchst nicht mehr hassen. Du brauchst nicht über dein Recht zu kämpfen. Du darfst mal lieben. Es ist mir ganz groß geworden, als ich das eines Tages begriff. Ich brauche nicht zu hassen. Ich brauche nicht, um mein Recht zu kämpfen. Ich darf lieben. Ich muss das den Mädchen sagen, denen Gott die Ehe versagt hat. Da sitzen hier Mädels, deren Bräutigämmer liegen auf den Schlachtfeldern in Russland und Afrika. Und die sagen, Gottes Wille ist die Ehe. Und wir? Lasst mich von eurem Recht zur Liebe sprechen. In der Bibel wird erzählt, wie ein altes Mädchen, ein älteres, junges Mädchen starb. Sie hatte keinen Menschen. Und da telegrafiert man dem Petrus, Mensch, komm und halt die Beerdigung. Und da kommt der Petrus in das Trauerhaus und findet dieses Mädchen aufgebahrt. Und die ganze Stube ist voll. Ein blinder Mann sagt, wer kümmert sich jetzt um mich? Die Tabea kam jeden Mittag von 2 bis 3 und hat mir ein Stündchen vorgelesen. Eine alte Witwe weint und sagt, den Pullover hat Tabea für mich gestrickt. 2 kleine Kinder heulen Rotz und Dreck und sagen, die Tabea hat sich um uns gekümmert. Auf einmal stellt sich raus, das Leben dieses Mädchen war unsagbar reich. Sie hat von ihrem Recht zu lieben Gebrauch gemacht. Versteht ihr mich? 5000 junge Menschen setzen der Welt voll Hass einmal eine Welt voll Liebe entgegen, die Gott schenken kann. Ich sehe mit Entsetzen, dass 9 Uhr ist. Lasst mich zum Schluss noch ein letztes sagen. Recht auf Liebe. Ich sagte im Anfang, wir sind alle sehr einsam heute. Könnt ihr euch denken, dass man hier oben auch einsam ist, ja? Und dass unser Herz schreit, und nirgendein Herz. Und nirgendein Herz. Und da möchte ich euch zum Schluss sagen, es gibt in der Welt wirklich ein Herz, dessen Liebe ein Jungmännerleben und ein Jungmädchenleben unsagbar reich machen kann. Das ist das Herz Gottes in Jesus. Lasst mich einfach zum Schluss euch ein Erlebnis erzählen. Als ich ganz junger Pfarrer war, also ein blutjunger Spund, noch keine Glatze hatte und wie ich in der ganzen Hilflosigkeit anfing, in einem riesen kommunistischen Bergarbeit bei der Bezirk in Essen, da hatte ich das Erlebnis, das ist über 30 Jahre her. Und es hat mein Amt bestimmt. Da hatten sich 30 Männer um mich gesammelt. Und das erregte solches Aufsehen, dass eines Tages vor dem kleinen Bütlein, wo wir tagten, 2000 Kommunisten aufmarschierten und niederbrüllten. Und dann sagte ich, jetzt müssen wir raus, Kinders. Und dann gingen wir raus. Und 3 Minuten später war jeder meiner Männer umgeben von 50 Mann, die mit ihm diskutierten. Und das war mir auch recht. Das war eine Evangelisation, die sich gewaschen hat. Wo 30 Männer reden, nicht? 30 Bergleute ihren Kumpel sagen, warum ihr Leben neu geworden ist. Und da sehe ich so einen baumlangen Lulatsch, der versucht, Krach anzufangen. Der lief immer rum und hetzte, nicht? Der wollte Krach. Und ich denke, Junge, am Schluss gibt's doch eine Schlägerei, das ist schlecht für mich. Und darum gehe ich zu dem langen Kerl und packe ihn am Arm und sage, du, begleit mich mal nach Hause. Er guckt so auf mich runter vom 5. Stock so und sagt, und sagt so, unwirsch, ich bin noch nie mit einem Pfaffen gegangen. Na, sag ich, einmal muss man ja anfangen, Mensch, nun komm, nicht? Und dann gingen wir. Und er war offenbar irgendein bedeutender Mann da in dem Verein. Ich sah im Geist, wie lächerlich das war. Ich so klein und dick und er so lang und dünn, so richtig bei dem Padachon lieben wir da Arm in einander los. Und nun erregte das Aufsehen, alle übrigen ließen von ihrem Streit ab und ich fühlte so, wie 100 Meter hinter uns alles übrige Volk folgt. Ein Schwall von Männern. Und wir gehen schweigend und dann fängt dieser Bursche an, einfach, ohne ein Wort von mir, und erzählt mir sein Leben. Schauerlich. Gott, was gibt's für dunkle Jugendzeiten? Der Vater ein Trinker, die Mutter stirbt, wie er 2 Jahre alt ist. Und der Inhalt seiner Jugend war so, ich bin geprügelt worden von meinem betrunkenen Vater, ich bin geprügelt worden vom Lehrer, ich bin geprügelt worden in der Lehre, ich bin geprügelt worden in der Fürsorgeanstalt. Und dann standen wir an so einer Laterne vor so einer Kneipe und da bleibt er stehen. Und das ging einem durch und durch, wie der vor mir die Fäuste ballt und sagt, mich hat noch nie jemand geachtet, mich hat noch nie jemand geliebt gehabt und darum hasse ich euch. Das kam sprühend heraus. Und sofort hatte sich der ganze Kreis um uns geschlossen. Da standen wir beide in diesem Ring und der Laterne. Da sage ich, Mann, das erschüttert mich, dass du sagst, mich hat nie jemand geachtet, dass in gewimmelter Großstadt so einsame Menschen gibt. Aber eins hast du gelogen, dass du sagst, mich hat nie jemand lieb gehabt. Ich weiß einen, dem bist du so viel wert, dass er für dich sich totschlagen ließ. Wer soll das sein? Der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus. Ich nenne den Namen Jesus, da brüllt er auf. Es war, als wenn die Hölle brüllte. Denn wenn man Jesus nennt, dann ist die Hölle da. Und da packe ich ihn an seiner Bluse vorne und sage, Moment mal, wenn du heute Abend in deine Falle kriegst, dann steht über deinem Leben, Jesus hat mich geliebt bis in den Tod. Mich Sünder. Und wenn du morgen früh aufstehst, dann steht das schon wieder da, ehe die Sonne aufgeht. Jesus hat mich lieb. Und morgen Abend steht's wieder da, Jesus hat mich lieb. Mensch, lauf doch dieser Liebe Gottes in Jesus nicht weg. Du bist ja wahnsinnig. Kehr um. Und während ich dann so sage und halte ihn fest, Jesus hat dich lieb, merke ich, wie eine tolle Veränderung in ihm vorgeht. Wie auf einmal, als wenn es Türen aufspricht. Fassungslos schaut er mich an. Gott hat mich lieb. In Jesus, ganz greifbar. Da starb einer für mich. Das ist ja die Möglichkeit für einen noch völligen Neuanfang. Er sagt kein Wort. Ich sehe nur, wie so 2 Tränen übers Gesicht laufen. Da dreht er rum und geht weg. Es war erschütternd. Und die Männer machen Platz. Und schweigend geht er durch. Und auf einmal habe ich eine Vision. Ich sehe, wie Jesus neben ihm geht. Und den Mantel seiner Liebe um ihn schlägt. Da geht er. Du hast Hunger nach Liebe? Mensch, warum gehst du an der größten Liebe vorbei? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir wollen beten. Herr Jesus, du auferstandener Heiland, Millionen Menschen auf dem ganzen Erdball rühmen jetzt deinen Namen, sind bereit für dich zu sterben, weil du sie frei gemacht hast. Und nun bitte ich dich, offenbare dich auch all den einsamen und gebundenen und sehnsüchtigen Herzen hier. Herr, du wirst große Dinge in unserem Leben tun. Dafür danken wir dir. Und nun stellen wir uns unter deine durchgrabenen, segnenden Hände. Amen.